NZZ Live.
Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu diesem Abend. Gesellschaft im Rausch ist unser Thema. Meine Gäste sind Helena Barob. Sie ist Historikerin und freie Publizistin, lebt in Freiburg im Breisgau. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mohnblumenkriege, das ich sehr empfehlen kann. Ein Buch über die globale Drogenpolitik der USA. Michael Herzig, mein zweiter Gast, ist Dozent an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule. Er unterrichtet da soziale Arbeit. Er ist auch freiberuflicher Autor, publiziert daneben. Er war von 1998 bis 2004 Drogenbeauftragter der Stadt Zürich. Und danach leitete er 10 Jahre lang die sozialmedizinische Suchthilfe. Also er ist ein Mann der Praxis, der sehr, sehr langjährigen Einblick hatte in ganz verschieden in diese Drogenproblematik und da auch sich in der Geschichte einfach der Drogenpolitik der Schweiz sehr gut auskennt. Willkommen.
Danke. Guten Abend.
Mein Name ist Lea Haller. Ich werde moderieren heute Abend. Ich leite die Redaktion von NZZ Geschichte, eben dieses Magazins, das da auf dem kleinen Tisch liegt. Wir beginnen mit einem Bild. Das Bild stammt aus einer Fotoserie des Bieler Fotografen Rolf Neser. Er hat dafür 2017 den Swiss Press Fotopreis bekommen in der Kategorie Alltag. Es wurde aufgenommen in Spiez im Berner Oberland in einem Wohn- und Pflegeheim für betagte Drogenabhängige. Das heißt die Stiftung Solina. Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Pflegeheim. Die bekommen Drogen, medizinisch begleitet, betreut, aber sie bekommen täglich ihre Dosis Heroin oder Methadon. Michael Herzig, dieses Bild, wir sehen es hier auch, hat für uns, glaube ich, etwas Irritierendes. Es ist nicht so das Bild, was wir gerade jetzt im Kopf hätten, wenn man an Drogensüchtige denkt.
Ja, ich finde, es ist ein großartiges Bild. Es zeigt, dass wir vor 25 Jahren ungefähr, plus minus als Gesellschaft, uns durchringen konnten, humaner mit Drogenabhängigen umzugehen. Und deshalb lebt er noch. Deshalb ist er noch da. Deshalb hat er es überlebt. Weil vorher, da haben wir sozial- und medizinische Hilfe nur an Drogenabhängige gegeben, beziehungsweise ihnen Zugang gegeben, unter der Bedingung, dass sie Abstinenz leben wollten oder konnten. Und nachher, nach diesem Paradigmawechsel in Mitte der 90er Jahre, hat die Gesellschaft, also wir alle, wir haben uns durchgerungen und gesagt, wir geben auch Hilfe, wenn Leute nicht Abstinenz leben können oder leben wollen. Das war der Preis dafür, dass dann die Drogenszenen aus den meisten Schweizer Städten verschwunden sind. Das war ein wichtiger Paradigmawechsel. Aber die Gesellschaft musste etwas geben, sonst wäre er heute tot.
Also etwas hat sich geändert in den 90er Jahren. Wir werden dann im Laufe des Gesprächs nochmal darauf zurückkommen. Helena Barob, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das Bild sehen?
Ja, ich habe zuerst daran gedacht, dass tatsächlich die Kohorte der Heroinabhängigen ja auch älter wird. Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können. Es ist ja auch eine Modefrage, welche Drogen gerade in sind und angesagt sind. Es gibt natürlich immer in den meisten gängigen Drogen, die wir jetzt alle so im Kopf haben, wenn wir davon sprechen, gibt es dann immer einen bestimmten Grundkonsum. Aber man kann historisch zeigen, dass auch dieses Phänomen bestimmten Moden unterworfen ist. Wir wissen natürlich nicht, woran das liegt. Aber ich kann auf jeden Fall verschiedene Wellen auch identifizieren in der Geschichte der Drogen, wo dann eben beispielsweise in den 70er Jahren in den USA der Heroinkonsum eher zurückgeht und dafür der Kokainkonsum anfängt zu steigen, dass dann in den 80er Jahren geht es dann vor allem um Kokain und Crack, da ist dann Heroin gar nicht mehr so angesagt. Und ich würde sagen, damit hängt es vielleicht auch zusammen, dass eben, ich meine, ich hätte auch letzte Woche irgendwie gelesen in einem Drogenbericht, in einem relativ aktuellen, in einer Studie, dass immer weniger junge Leute einsteigen in den Heroinkonsum und dass die Kohorte älter wird.
Das ist so, ja, das ist grundsätzlich eine gute Nachricht natürlich. Das, was ich aber sehr entscheidend finde, ist, was sie gesagt hat, Drogen ist immer auch eine Frage des Lebensstils. ich sage jetzt bewusst nicht Lifestyle, damit es nicht so locker flockig daherkommt, sondern Lebensstil. Wir suchen uns die Substanzen aus, die wir konsumieren im Leben. Und es ist kein Zufall, welche Substanzen Sie alle zu sich nehmen. Das sind Entscheide und die haben sehr stark mit Ihrem Lebensstil zu tun. Oder? Und der Lebensstil, der noch bei dem Heroin angesagt war, der ist verschwunden weitgehend. Das stimmt schon oder ist heute marginaler als auch schon. Mhm.
Ja. Heute werden eher andere Drogen konsumiert. Wir haben noch ein zweites Bild, wo man, glaube ich, sehr schön diese beiden Dinge sieht. Lebensstil, und das ist jetzt die Kohorte eben, die diese offene Drogenszene, wenige von denen, oder? Aber einige haben das überlebt, diese 80er, 90er Jahre. Und das ist, man soll sich da nicht täuschen, es ist ein Mann, er heißt Werner, er kleidet sich als Frau. Damals, als die Foto aufgenommen wurde, 78, das war die älteste Person damals im Solina. 78, das ist so, das hätte man nicht unbedingt erwartet, oder? Wenn ich mich gut informiert habe, dann haben Heroinabhängige, Drogensüchtige, die langjährigen, also jahrzehntelangen Konsum, aber sauberen Konsum, pflegen können, heute ungefähr die Lebenserwartung von einem sehr starken Raucher, also eben so im Schnitt etwa 70 Jahre.
Ja, also es hängt natürlich sehr stark mit dem Lebensstil insgesamt zu tun. Es ist ja nicht nur die Frage, welche Substanz jemand konsumiert, sondern wie die konsumiert wird und wie man sich ernährt, ob man zum Beispiel obdachlos ist auch noch. Und dieser Lebensstil auf der Gasse, dieses sozial marginalisierte Leben, das reduziert die Lebenserwartung massiv. Das stimmt schon. Ich muss aber auch sagen, ich habe 1998 angefangen in Zürich mit dem Job damals. Und ich bin wirklich, wenn ich ab und zu heute noch auf der Gasse Leute sehe, die ich damals schon gesehen habe, dann freue ich mich.
Dass sie noch da sind.
Hey, der lebt ja noch.
Ja. Helena Barob. Sie beginnen das erste Kapitel Ihres Buches mit diesem Satz. Ich lese vor. Wer zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den USA Drogen kaufen wollte, ging in die Apotheke. Das müssen Sie erklären.
Ja,
was
gerne.
Waren Drogen damals?
Genau, wir finden das heute auch noch in unserem Sprachgebrauch, wenn wir genau hinschauen. Und zwar gibt es ja heute noch den Drogeriemarkt. Und den Drogisten, und das kommt daher, dass eben Anfang des 19. Jahrhunderts, also um 1800 ungefähr, noch kein Unterschied gemacht wurde zwischen Drogen und Medikamenten. Drogen, das kommt von trockene Fässer, das waren getrocknete Halbpflanzen, ursprünglich mal aus dem Niederländischen kommt es. Und im Ursprung gab es einfach keinen Unterschied. Es gab Apotheken, in denen konnte man alles Mögliche kaufen. Es war nicht reguliert, was in den verschiedenen Fläschchen drin ist. Es stand auch nicht drauf. Es gab auch keine Lizenzen. Es konnte jeder einfach damit handeln. Es hat auch niemand kontrolliert, wer wie viel wovon dann zu Hause zu sich nahm. Niemand hat kontrolliert, in welcher Kombination das passierte. Und das lag natürlich auch daran, dass die ganzen Medikamente noch nicht ausdifferenziert waren. Es gab einfach wenig Möglichkeiten, Dinge zu heilen. Eine davon war Opium, häufig dann gelöst in Alkohol, das ist eins der besonders beliebten Fläschchen in diesen Apotheken. Und es war aber eben auch noch kaum bekannt, wie das genau wirkt und was die Substanzabhängigkeiten, wie die funktionieren. Und deswegen konnte man einfach in die Apotheke gehen und sich da sein Opium kaufen, mit nach Hause nehmen und nehmen, so viel man davon wollte.
Und das haben die Leute auch gemacht? Also das war so...
Ja, also genau.
Die
Geschichte der Drogen beginnt im Prinzip damit, dass die Romantiker, also ein bekannter Romantiker, Thomas de Quincey aus Großbritannien, Kopfschmerzen hat, weil er seinen Kopf immer gerne in kaltes Wasser gesteckt hat, weil er dachte, das macht ihn irgendwie stark. Dann hat er das mal nachts gemacht, dann hat er sich erkältet, dann gingen die Kopfschmerzen nicht weg. Ist er in die Apotheke gegangen, hat sich Opium gekauft und Wunder, die Kopfschmerzen waren wie weggeblasen, es ging ihm großartig und er hatte das Gefühl, er hat einfach die Lösung aller Probleme gefunden und daraufhin dann eine Substanzabhängigkeit entwickelt, wie viele seiner Kollegen, und das aber eben nicht für sich behalten, wie alle KonsumentInnen vorher, sondern angefangen darüber zu schreiben und Gedichte zu schreiben und Abhandlungen zu schreiben und das zu verbreiten. Und dadurch bekam auf einmal dieses Medikament, also die Drogen, die bisher nur Medikamente waren, bekamen auf einmal den Beigeschmack von Rauschmittel. Das ging dann relativ bald über auch zu dem Beigeschmack von Rauschgift, weil auch diese Romantiker schon schnell davon gesprochen haben, dass es durchaus auch negative Nebenwirkungen hat, dieses Hobby. Und dann hat im Lauf des 19. Jahrhunderts eben ein Prozess eingesetzt, bei dem sich an diesen Drogenbegriff ganz viele verschiedene Bedeutungen angelagert haben. Also eben die Gefahr durch Abhängigkeit, der Rausch als irgendwie mysteriös und gefährlich. Und dann im Lauf des 19. Jahrhunderts fangen dann eben auch bestimmte Gruppen an, das zu problematisieren, darunter vor allem christliche Akteure, also Missionare vor allem, die in China unterwegs sind und davon berichten, wie unglaublich gefährlich das Opiumrauchen sei. Dazu kommt dann ein Rassismus gegen Opiumsüchtige oder Opiumkonsumierende, Opiumrauchende Männer in den Chinatowns, die überall auf der Welt in dieser Zeit entstehen, weil viele Chinesen auswandern. Und da mischen sich dann auf einmal rassistische Aspekte in diese ganze Thematik hinein. Das heißt, wird Opium nicht mehr nur mit Heilmitteln, sondern auch mit Chinesen und der gelben Gefahr irgendwie assoziiert. Und aus diesem ganzen bunten Strauß, da könnte ich jetzt noch 2 Stunden weiter drüber sprechen, was da noch alles an Assoziationen dazukommt, entsteht auf einmal so ein Grundgefühl von, Drogen sind irgendwie gefährlich. Und vor allem moralisch böse. Drogenkonsum hat irgendwas mit Moral zu tun und wir müssen auf einmal jetzt dagegen vorgehen und zwar mit Gesetzen.
Das war ja nicht nur ein ganz spezifisches Problem jetzt für die USA oder wurde nicht nur dort problematisiert, das gab es auch hier, aber eher in Bezug auf Alkohol, oder? Michael Herzig, können Sie da was sagen dazu?
Ja, also in Westeuropa kam der Suchtbegriff so im 19. Jahrhundert auf, vor allem am Thema Alkohol. Und so über die Zeit haben sich ganz unterschiedliche Vorstellungen etabliert, was Sucht ist. Das waren am Anfang, zu Beginn in Europa auch vor allem Ärzte, die das beobachtet haben. Interessant ist, wenn man aber schaut, wie die Sucht definiert haben, das waren eigentlich nicht ärztliche Indikatoren. Also die haben nicht festgestellt, dass es so etwas wie Entzugserscheinungen gibt oder eine Toleranzentwicklung, also was wir heute als Symptome einer Drogenabhängigkeit haben und ärztlich diagnostizieren, sondern die haben gesehen, das sind maßlose Leute, also die haben eigentlich auch moralische Kategorien verwendet. Es waren zwar medizinische Diagnosen, aber mit moralischen Argumenten. Und das ist dann so weitergegangen. Dann kam Mitte 19. Jahrhundert kam auch so eine sozialwissenschaftliche Sichtweise. Friedrich Engels, der Co-Autor von Das Kapital, hat eigentlich gesagt, ja, der Alkoholkonsum und die Alkoholabhängigkeit von englischen Arbeitern in Manchester, das ist nicht, weil die maßlos sind, sondern die konsumieren Alkohol, um ihr Leben zu ertragen. Das ist eine Folge der Armut. Das war dann so eine sozialwissenschaftliche, weniger moralische Erklärung. Und auch diese Deutung hat sich eigentlich bis heute gehalten. Also wir können heute Drogenkonsum, Medikamentenkonsum, Alkoholkonsum auch als Lebensbewältigungsversuch verstehen. Das ist mittlerweile empirisch auch relativ gut abgesichert, dass das so ist. Also vor allem, wenn Menschen Traumatisches erlebt haben beispielsweise und so weiter. Dann kamen später andere Deutungen von Sucht. Eine sozialdarwinistische, da war dann Alkoholkonsum und später Morphium, Opium und so weiter. Das war dann quasi Ausdruck einer degenerierten Persönlichkeit. Das war dann auch vererbbar. Da verschwand dann die Heilungsaussichten, die wurden dann langsam nicht mehr so gut oder im Bild der Ärzte. Das war auch die Zeit der Psychiatrie. Dann hat man die Leute dann in der Regel in die geschlossene Abteilung, in die Psychiatrie versorgt. Und dann erst so im Mitte des 20. Jahrhunderts kam so das heutige Diagnoseschema, das Verständnis von Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit als psychische, substanzgebundene Störung. Das kam dann später. Interessant ist, ich unterrichte ja viel auch in unterschiedlichen Zusammenhängen, all diese verschiedenen Verständnisse, die ich jetzt aufgezeigt habe, die sind alle heute noch präsent. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, kämen die alle, bin ich ziemlich sicher.
Ja, und vor allem hat eben, finde ich, ganz überraschend, wie sehr sich diese moralische Bewertung gehalten hat. Also wie sehr immer noch die Vorstellung da ist, dass man das doch einfach mal hätte lassen können damals, beim ersten Mal. Hätte der doch nicht oder hätte die doch einfach mal das nicht gemacht, diesen ersten Schuss oder diesen ersten, was auch immer es war, dann hätte sie sich das erspart. Und damit schiebt man die ganze Schuld auf die Person oder manchmal sogar ganz spannend finde ich das auf die Substanz. Also da treten die Substanzen tatsächlich fast wie Akteure auf, denen man nicht gewachsen ist. In dieser ganzen, in dieser Metapher des Anfixens finde ich, ist das immer ganz, ganz gut zu greifen.
Das wäre noch so eine Grundsatzfrage von mir. Wovon sprechen wir hier eigentlich? Das müssen wir vielleicht zuerst klären. Was ist eine Droge? Wie würde man das heute denn definieren?
Sie haben es eigentlich schon definiert. Eine Droge ist ein Medikament und ein Medikament ist auch eine Droge. Also es sind Substanzen, die auf primär mal auf unser Gehirn einwirken. Und es ist eigentlich nicht so sehr eine Frage, was wir konsumieren, sondern wie wir konsumieren. Das ist die entscheidende Frage. Das gilt für Medikamente, das gilt für Alkohol, das gilt auch für Drogen.
Meine Antwort wäre eine andere. Und zwar habe ich, nein, es ist so interessant. Und zwar habe ich mich das auch gefragt. Ich habe meine Doktorarbeit ja über das Thema geschrieben und typischerweise, wenn man jetzt eine Doktorarbeit schreibt, muss man in der Einleitung ja seine Begriffe definieren und seinen Gegenstand. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich mir mal einen Begriff. Ne, was ist denn mein Drogenbegriff? Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, es ist nicht so einfach, da eine gute Definition zu finden, weil eben kein einheitliches Kriterium dafür existiert, was Drogen sind. Und das ist dann eben auch das, was ich dann erzähle in meiner Geschichte, dass eben es nicht so ist, dass jemand, also das, man kann das mal so ein bisschen durchgehen. Ich habe mir das dann überlegt, okay, was könnte denn das Kriterium sein? Ist Rausch das Kriterium? Also ist sozusagen die Bewusstseinsveränderung das Kriterium? Dann habe ich aber gemerkt, na okay, da müsste Alkohol ja auch eine Droge sein und verboten sein. Also ist das das Kriterium für die illegalen Drogen? Nein, kann schon mal nicht sein. Und dann vor allem, wenn man da sieht man dann ganz schnell, dass die auch es auch unklar ist, wo man die Grenze zieht, weil es so viele Dinge gibt, die unser Bewusstsein verändern und uns irgendwie in verschiedene Rauschzustände bringen, dass man dann gar nicht mehr aufhören kann mit Verbieten, wenn man das verbieten wollen würde. Okay, Rausch fällt also aus. Suchtbildung fällt eigentlich aus dem gleichen Grund auch aus, weil es tausend Sachen gibt, von denen wir sehr süchtig sind. Fängt an bei dem Handy, das die alle in der Tasche haben. Und geht weiter bei Sport und bei Essen und bei Zucker und Koffein und so weiter. Kann also auch nicht das Ding sein. Das heißt, vielleicht ist es die Gefahr, dachte ich dann. Okay, es müssen also die Sachen sein, die besonders gefährlich sind. Reicht auch eine Google-Session, die mir sofort erzählt hat, dass deutlich mehr Leute an Alkohol und Nikotin sterben auf der Welt jedes Jahr als an illegalen Drogen. Das kann es also auch nicht sein. Und dann kommt man bald an den Punkt, wo man versteht, nee, es ist eben keine rationale Geschichte. Es hat sich niemand an den Tisch gesetzt und überlegt, was sind unsere Kriterien, wie wollen wir es machen. Es war viel komplizierter oder viel historischer. Die Leute haben einfach nach und nach gesagt, oh, das finden wir böse, das wollen wir verbieten. Ah, das finden wir auch böse, tun wir auch in den Korb von Dingen, die wir verbieten wollen. Ah, das finden, ah, jetzt haben wir wieder was Neues gefunden, tun wir auch in den Korb. Und deswegen ist jetzt auch diese Tendenz, dass jetzt Cannabis freigegeben werden soll, nicht unbedingt ein Paradigmenwechsel, sondern das ist einfach nur die Umkehrung in diesem Fall, dass man sagt, okay, Cannabis tun wir wieder raus aus dem Korb. Aber der Korb ist immer noch da.
Also ich möchte das jetzt noch ein bisschen konkretisieren, weil es gab ja doch auch die handfeste Geschichte. Und wenn wir jetzt zurückgehen nochmal, Ende 19. Jahrhundert, das war ja auch eine Zeit, wo die Chemie groß geworden ist, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo es einfach auch möglich war, Stoffe synthetisch herzustellen, die nochmal ganz andere Wirkungen hatten, doch auch ganz konkret. Also Sie haben von Opium gesprochen, das man so frei in der Apotheke kaufen konnte. Es kam dann Morphium dazu, ein Opiumderivat, das einfach viel potenter ist. Und dann kam Ende des Jahrhunderts, hat, glaube ich, Bayer, die deutsche Pharmafirma, da hat ein Mitarbeiter einen schon 20 Jahre alten Artikel irgendwo ausgegraben, wo es so eine Formel gab und der damalige Autor hat gesagt, ja, aber diese Substanz ist giftig, die kann man nie für irgendwas brauchen. Und er hat gedacht, ja, vielleicht kann man das doch noch irgendwie anwenden, hat nochmals Tests gemacht und das war alles hochwirksam. Und Bayer hat die Substanz dann vermarktet unter dem Namen Heroin, hat sie Heroin genannt. Und das war ein Erfolg als Schmerzmittel und Hustenmittel und aber nochmal, auch ein Opiumderivat, aber nochmal viel potenter und doch, würde ich sagen, schon, also real viel Sucht machen, süchtig machender, oder? So.
Ist die
chemische Industrie schuld?
Also sie haben zumindest Vermarktungsinteressen, das können wir, glaube ich, nicht absprechen. Aber ich finde, sie haben natürlich recht mit dieser Geschichte. Die Frage ist aber, wie interpretieren wir diese Entwicklung. Oder das Interessante finde ich bei der Entwicklung von Heroin. Ich habe übrigens aus einem Brockenhaus noch so eine Schachtel Heroin-Lutschtabletten bei Husten. Hustenpastillen ist das angeschrieben. Ja.
Brockenhaus, der neue Platzspitz.
Nein. Das Interessante ist ja, warum hat man immer weiterentwickelt? Man wollte ja nicht immer stärkere Substanzen. Natürlich spielt die Effektivität dieser Mittel schon eine Rolle bei der Weiterentwicklung. Aber es ging ja vor allem darum, nicht einmal etwas zu entwickeln, was nicht abhängig macht, sondern es ging darum, etwas zu entwickeln, was nicht einfährt, was keinen Rausch erzeugt. Opium hat dann einen Rausch erzeugt, also musste man etwas anderes nehmen, dann Morphium, dann Heroin. Und die Idee war immer, es darf nicht berauschen, es ist ja nur ein Medikament. Es war quasi so diese protestantische Ethik, dass der Rausch etwas Schlechtes ist, das Gegenteil des vernünftigen Menschen. Und deshalb hat eigentlich diese Entwicklung angetrieben. Oder? Bis heute zur Opioidkrise in den USA. Ich meine, Oxycodon und Oxycontin in den 90er Jahren wurden ja auch wieder vermarktet. Sie nützen gegen Schmerzen. Sie berauschen nicht, weil sie diese retardierende Wirkung hat. Also macht euch keine Sorge, liebe puritanischen Amerikanerinnen und Amerikaner. Ihr könnt eure Schmerzen wegmachen, ohne dass ihr berauscht werdet. Dann hat man fälschlicherweise auch noch, das war dann ein Marketingtrick, auch noch versprochen, dass es nicht abhängig macht, was natürlich nicht stimmt. Oder? Aber das ist die Entwicklung bei den Opioiden. Oder? Es soll nützen, aber es soll um Gottes Willen nicht berauschen, weil Rausch ist etwas Böses.
Aber eben der Effekt ist dann, also um 1900 hat man in den USA rund 200.000 Opioid- und Heroinsüchtige, oder? Also das Problem ist dann schon manifest irgendwann.
Ja, ich würde auch niemals sagen, dass Drogen kein Problem für niemanden sind. Das ist überhaupt nicht das Argument. Natürlich gibt es Suchtphänomene, natürlich gibt es auch Menschen, deren Leben deutlich beeinträchtigt ist durch den Substanzgebrauch. Es ist nur unsere Definition dieses Problems eben nicht besonders nützlich für diese Menschen. Das ist der Unterschied. Aber ja, es werden eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Haufen von neuen Medikamenten entwickelt. Ich würde sagen, dass der Zufall auch eine größere Rolle spielt, als man so meint. Also die probieren rum. Man muss sich vorstellen, im 19. Jahrhundert wird alles Mögliche erfunden. Das ist nicht nur irgendwie Heroin und Kokain, sondern der gleiche Typ, Felix Hoffmann heißt der, von Bayer, der da dieses Medikament nachgekocht hat, was irgendjemand vorher eben nicht produzieren wollte, der hat dann zwei Jahre später mit dem gleichen Verfahren ein anderes Medikament hergestellt, das wir heute alle als Aspirin kennen. Das ist mit einem ganz ähnlichen chemischen Vorgang hergestellt. Und die stellen das dann mal her und dann gucken sie halt mal, was es macht. Also da muss man sich das 19. Jahrhundert jetzt auch nicht elaborierter vorstellen in seinen Kenntnissen, als es war. Da spielt der Zufall eine Rolle und dann steht man da mit verschiedenen Substanzen, dann gibt es so eine Art Lernkurve, ne? Dann erst ist es das Wundermittel, das allen Husten stillt und plötzlich merkt man, oh, es hat ein paar Nebenwirkungen, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Dann kommen rassistische Dinge dazu, je nach Substanz gibt es dann immer, eben bei Opium sind es die Chinesen, bei Kokain sind es die Afroamerikaner, bei Cannabis sind es die mexikanischen Einwanderer Anfang des 20. Jahrhunderts, die dann mit dieser Droge identifiziert werden und plötzlich ist es dann die Droge dieser anderen, dieser Bösen, Fremden und plötzlich muss man es verbieten, um auch diese Menschen irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und so ändert sich da ganz stark die Wahrnehmung in diesen ersten Jahrzehnten.
Darf ich kurz auf das Eingangsbild zurückkommen, dieses Altersheim? Wir haben in Spiez, ist es glaube ich, gibt es ein Altersheim für Drogenabhängige. Ich finde es eine wunderbare Einrichtung. Aber ich frage Sie trotzdem, warum um Gottes Willen braucht es spezielle Altersheime für Drogenabhängige? Warum sind die nicht in normalen Altersheimen? Weil dort vielleicht keine abhängig machenden Substanzen verschrieben werden? Glauben Sie wirklich daran? Schauen Sie mal, wie viel Benzodiazepine werden in Altersheimen verschrieben. Hochgefährlich, hocheffektiv, genauso wie Heroin, sehr effektiv. Hochgefährlich, hochabhängigkeitsmachend, der Entzug ganz hässlich, ganz schwierig, auch gefährlich, man kann sterben am Benzodiazepinenentzug. Das wird verschrieben in jedem Altersheim hier in der Stadt Zürich, ganz normal. Und die bösen Drogenabhängigen, die müssen dann in ein spezielles Altersheim und die lieben Benzodiazepin verschriebenen Alten, die dürfen dann ins Normalaltersheim. Das ist darum, ich will sagen, es ist ein politischer Entscheid, was eine Droge ist und was ein Medikament ist letztlich. Und das sind wir, die das
entscheiden. Genau, die einen sind nämlich krank und die anderen sind böse.
Genau.
So haben wir das entschieden. Und das Gute ist aber, wir können es auch umentscheiden. Das ist sozusagen der Hoffnungsschimmer, den ich in der ganzen Auseinandersetzung mit diesem Thema gefunden habe. Es gibt Probleme, die sind sozusagen handfest. Da ist irgendwie ein Tsunami, da wissen wir am Ende, okay, es gibt ein Problem, weil dieser Tsunami da war. Und da können wir nicht viel rumdefinieren. Aber bei den Drogen, da haben wir tatsächlich die Möglichkeit, einfach über einen Prozess der Auseinandersetzung und der offenen und mutigen Auseinandersetzung damit und im Dialog uns zu überlegen, was ist eigentlich das Problem? Was finden wir eigentlich gefährlich an Drogen und wie können wir eigentlich sinnvoll damit auf eine Weise umgehen, die den Menschen, die betroffen sind, wirklich hilft?
Also jetzt sind wir schon sehr weit, oder? Jetzt sind wir schon wieder am Umdefinieren, aber ich möchte noch mal ein bisschen zurückkommen auf dieses Definieren. Eben, um 1800 alles frei käuflich in der Apotheke, sage ich, hätte mal gern ein bisschen Opium und ein bisschen von dem. Und 100 Jahre später sieht das dann ganz anders aus. Dieses Moralische, was Sie genannt haben, dieses Definieren als etwas Böses, als etwas, was uns rationalen Menschen irgendwie nicht entspricht, was man nicht tun soll und was man nicht nehmen soll. Das kommt um 1900 oder das kommt so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie sagen, es kam sehr stark aus den USA und es gibt dann diese erste Opiumkonferenz, eine internationale Opiumkonferenz 1909 in Shanghai. Was ist da passiert?
Genau, es war noch nicht mal eine Konferenz, weil darauf konnte man sich noch nicht mal einigen, sondern es war nur eine Kommission, so eine Fact-Finding Commission, die sich erstmal über das Problem austauschen wollte. Passiert war Folgendes: China hatte ein Opiumproblem, das war überhaupt nicht selbst gemacht, sondern die Briten hatten seit Mitte des 19. Jahrhunderts, also seit den Opiumkriegen, Opium aus Indien nach China exportiert. Indien ist eine britische Kolonie und Großbritannien hatte das Problem, dass die Briten unheimlich gerne Tee und Seide und Porzellan aus China gekauft haben, leider aber nichts produziert haben, was die Chinesen haben wollten. Dadurch ist ganz viel Silber nach China abgeflossen. Das hat wieder dieses Außenhandelsdefizit konnte das britische Empire nicht gebrauchen und hat sich gedacht, was haben wir denn, was wir denen verkaufen können? Ah, wie wär's mit indischem Opium? Das fand China nicht so gut, weil dadurch tatsächlich da ein großes Abhängigkeitsproblem in den Städten aufgekommen ist, wollte Opium verbieten und hat, also der Opiumbeauftragte hat einen großen Berg im Hafen von Guangdong, sagt man glaube ich, ne, aufgetürmt und dieses Opium aus Indien verbrannt. Dann gab es einen Krieg, den Opiumkrieg, und seitdem hat in Großbritannien einfach weiter indisches Opium nach China exportiert, obwohl China das nicht haben wollte. Und dieser Opiumhandel, der sollte jetzt die Chinesen wollten den nicht mehr. Jetzt ist ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts, China stellt sich dagegen. Ist es eigentlich ein bilateraler Konflikt, würde man denken, ne, zwischen Großbritannien und China. Aber jetzt kommen langsam die USA auf den Plan. Die schicken sich jetzt an, ein bisschen über ihre eigenen Grenzen hinaus zu wachsen. Und da kommt ein Missionar aus Manila, von den Philippinen, also Entschuldigung, wir machen kurz eine kleine Weltreise. Die Philippinen gehören seit ein paar Jahren zu den USA, weil die USA auf einmal eine Kolonie erbeutet haben in einem Krieg. Und in diesem Krieg haben sie eben auch aus Versehen eine große chinesische Minderheit auf den Philippinen erbeutet. Diese Minderheit konsumiert Opium und jetzt hat aber ein Missionar in Manila sich in den Kopf gesetzt, dass das nicht gut ist. In unserer Kolonie darf kein Opium konsumiert werden, das wird verboten. Jetzt haben die Philippinen über 7000 Inseln und es ist diesem Missionar nicht gelungen, den Schmuggel von China nach auf die Philippinen zu unterbinden mit diesen vielen Inseln direkt vor der chinesischen Küste. Und deswegen hat er gesagt, okay, wenn das nicht geht, dann machen wir es so, wir verbieten einfach Opium überall auf der Welt. Der war ein bisschen größenwahnsinnig. Und der hatte aber gute Connections, unter anderem zum Außenminister der USA und hat dem vorgeschlagen, komm, wir machen doch mal eine Kommission, wir reden doch da mal mit. Jetzt war es so, dass kurz zuvor in Den Haag die Friedenskonferenzen zu Ende gegangen waren, die zum ersten Mal so verschiedene neue diplomatische Regeln aufgestellt haben. Und da war eine davon, dass man sich eben zu solchen Kommissionen treffen kann. Außerdem war ja jetzt dieses frühe 20. Jahrhundert eine Zeit, in der sowieso ziemlich viele Krisen waren. Und jetzt war es so, dass dann dieser Außenminister der USA hat gesagt, okay, das machen wir. Wir wollen sowieso gerne mit China irgendwie ins Gespräch kommen. Wir wollen mit denen mehr Handel treiben. Wir helfen denen mal, sich gegen die Briten durchzusetzen, indem wir diese Kommission einberufen. Großbritannien überhaupt nicht froh, kann sich aber nicht so richtig gegen die Einladung wehren, kommt also auf diese Konferenz und plötzlich sitzen die an einem Tisch und müssen über Opium und Opiumkonsum und moralische Fragen reden, was vorher gar nicht das Thema war. Vorher ging es um Macht und Geld und plötzlich geht es um Moral und Sucht und Opiumprobleme und die Briten so, ja, finden wir nicht so gut, aber kann man nichts machen. Und am Ende steht eben dieser Konsens von dieser Kommission, bei dem sich die Kommissionsmitglieder darauf einigen, dass Drogenkonsum dann okay ist, wenn es eine medizinische Indikation gibt. Wenn es irgendeinen Arzt gibt, der sagt, du darfst Opium nehmen, du hast wirklich Schmerzen. Alles andere ist nicht okay. Alle anderen Motivationen, also ich habe heute Bock oder ich bin heute traurig oder bin halt leider süchtig, sind nicht okay. Und da ist zum ersten Mal eine Unterscheidung getroffen worden zwischen Drogen, nämlich böse Drogen, die verboten werden müssen, und guten Drogen, nämlich Medikamenten, die man nehmen darf. Und dieser Konsens, obwohl auf der Konferenz haben alle gedacht, das wird sowieso nichts und das ist ja nicht mal bindend und es hat noch nicht mal irgendeine Regierung angenommen, aber trotzdem, der setzt sich durch und hält sich über 100 Jahre.
Also die Unterscheidung Medikament oder Droge hat also ein Geburtsdatum auf dieser Konferenz. Die USA geben dann ziemlich Gas, die verbieten dann, glaube ich, 1914 Opium und noch andere Sachen.
Ja, Heroin, Kokain.
Ja, sie verbieten dann ziemlich viel. In Europa ist man aber, glaube ich, nicht so, die Schweiz war, glaube ich, nicht so tiefig dabei.
Ja, das, ich sage jetzt mal stolz, wir waren halt liberal. Die Schweiz war effektiv lange liberal, drogenpolitisch. Und zwar so lange, bis Drogen als politisches Problem plötzlich erschienen sind. Und das hat wirklich lange gedauert. Also die Schweiz hat sich sehr lange internationalem Druck entzogen. Der Konsum von illegalen Drogen war bis Mitte 70er Jahre erlaubt. 1926 hat man so ein bisschen den Verkauf reguliert und die Produktion. Und in den 1951 hat man dann auch bei Cannabis den Verkauf gestoppt. Vor 1951, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnern kann, hatte jede Apotheke eine eigene Cannabis-Tinktur. Es gab auch im Schweizer Tabak, soll Cannabis beigemischt worden sein. Also der Verkauf von Cannabis war erlaubt bis 1951. Und dann kam 1975, wurde dann der Konsum verboten. Also Konsum war bis 1975 war erlaubt in der Schweiz. Und warum? Was hat die Änderung gebracht? 1968 hat die Änderung gebracht. Oder? Plötzlich war eine andere Rezeption des Drogenkonsums. Plötzlich war das eine Bedrohung der Gesellschaft, der Familie, weil da eine subkulturelle Bewegung entstanden ist 1968, die mit Drogenkonsum assoziiert worden ist und die ja tatsächlich auch Drogenkonsum zum Lebensstil gezählt hat. Plötzlich wurde daraus eine Bedrohung. Und wenn man schaut, wie argumentiert worden ist, noch 1951, da hat der Bundesrat in der Botschaft zu dieser Gesetzesrevision ganz vernünftig argumentiert und gesagt, man kann doch nicht jemand, der Drogen konsumiert, weil er abhängig ist, man kann diese Person doch nicht bestrafen, das macht doch keinen Sinn. Und dann 1975 hat man die Bestrafung eingeführt, weil es dann eben gefährlich wurde, oder? Weil man gedacht hat, ja, jetzt geht die Schweiz unter. Es gab auch so ganz verschiedene Definitionen dessen, warum jetzt plötzlich so eine Drogenwelle auf die Schweizer Gesellschaft zugerollt wird. Und da findet man sehr, sehr lustige, also heute im Nachhinein lustige Deutungen. Es gab tatsächlich auch, es war Kalter Krieg, oder? Es gab auch die Vorstellung, dass das eine Unterwanderung ist aus Moskau, oder? Oder China war auch einmal so die Idee, dass auf jeden Fall wir werden unterwandert Und wenn man dann, das ist auch wieder sehr hübsch, wenn man die Bundesratsbotschaft von 1975 liest, als der Bundesrat dem Parlament gesagt hat, wir müssen jetzt auch den Konsum bestrafen, hat er gesagt, ja, es gibt natürlich auch Wein, der ist auch nicht so gesund. Aber Wein, das trinken ja die älteren Menschen, aber Haschisch und so, das nehmen die Jungen. Und die können nicht damit umgehen. Wir alten Männer, wir wissen schon, wie man damit umgehen kann. Das findet sich wirklich nicht genau jetzt so salopp, wie ich sage, aber schauen Sie mal diese Botschaft an, oder? Da sieht man wirklich so die Weintrinkerrunde vor sich und die sagt, ja, wir können die Jugendlichen können halt nicht mit Cannabis umgehen und deshalb müssen wir den Konsum verbieten, oder? Aber diese Wende, das war eine politische, oder?
Genau, und das hatte auch damit zu tun, dass das eine der wenigen Chancen war, die Politik hatte, gegen diese Bewegungen vorzugehen. Also in den USA ist das ja ganz eklatant so, dass die Hippies tatsächlich auch ganz bewusst Drogenkonsum, vor allem Cannabiskonsum einsetzen, um ihren Protest zu zeigen. Und das ist dann aber auch wirklich eine der ganz wenigen Sachen, gegen die der Staat dann tatsächlich vorgehen kann, weil freie Liebe und nackig rumlaufen und was auch immer die alles sonst noch so gemacht haben, Blumen in die Haare stecken, ist halt nicht, kann man schwer verbieten in einer halbwegs liberalen Gesellschaft. Aber über die Drogengesetze ist es den USA eben gelungen, dann doch, die hatten sozusagen ein autoritäres Werkzeug in der Hand. Das ist ganz interessant. Das ist ja, eigentlich funktioniert das ja nicht. Also eigentlich sind wir eine liberale Gesellschaft und die Drogengesetze sind eigentlich autoritäre Instrumente. Und das macht, ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich, kommt aber daher, und das, andersrum kann man übrigens, Klammer auf, sagen, in autoritären Gesellschaften funktionieren übrigens Drogenverbote sehr gut. Also man, wenn man nur hart genug die Strafen macht, dann ist der War on Drugs überhaupt nicht ungewinnbar, sondern unter Mao kein Problem. Aber in einer liberalen Gesellschaft funktioniert es eben nicht, weil die Freiräume des Individuums eben da geschützt bleiben. Und dann kann aber der Staat hingehen und diese autoritären Instrumente der Drogengesetze gegen die Gruppen einsetzen, die ihm gerade nicht passen. Und ich würde sagen, das ist das, was immer wieder passiert ist, dass da so eine Art Widerspruch ist zwischen dem, wie wir eigentlich unsere Gesellschaft denken und wie sie eigentlich auch konzipiert ist und wie dann eben einzelne Gesetze gegen dieses Prinzip verstoßen.
Dann ist die Repression eigentlich eine relativ junge Geschichte, kann man das so sagen? Also es kommen ja früh, eben in der Schweiz ist, glaube ich, das erste Betäubungsmittelgesetz, ist aus den 20er Jahren, aber das war
1926.
Und dann hat man in den 30er Jahren ein bisschen justiert. Die Pharmaindustrie war immer dagegen, oder? Weil die Schweiz war natürlich Exporteurin, also größte Heroinexporteurin der Welt in der Zwischenkriegszeit. Also
Deutschland war auch dagegen, ne?
Ja,
aber Deutschland mit der Pharmaindustrie musste ja auch durch den Versailler Vertrag dazu gezwungen werden, die erste Verbotskonvention zu unterschreiben. Die wollten das eigentlich auch nicht.
Also genau, man hat sich zuerst dagegen gewehrt, den Handel zu regulieren, weil man freien Handel wollte. Dann hat man den Handel reguliert und dann hat man lange aber gezögert, den Konsum zu bestrafen oder zu regulieren. Und dann kommt das nach 68, dann kommt das in den 70er Jahren. Ich glaube, das war auch die erste Phase, wo das wirklich medial so ein Thema wurde, oder kann man das so sagen? Was ist da passiert? Wir reden hier ja wirklich nicht nur darüber, was Drogen sind, sondern wie Drogen bewertet werden, wie man Drogen sieht, was für Diskurse, sagt man, oder da im Raum sind.
Ja, es war halt wirklich ein gesellschaftlicher Umbruch. Und Drogen waren nur ein Teil dieser Diskussion. Also in den frühen 70er Jahren gab es auch die Heimbewegung, die gesagt hat, wir müssen die Kinderheime anders machen, die ganzen Verdingkinder, das war ein politisches Thema, die administrative Versorgung von Jenischen, das kam langsam und das wurde alles so, das waren so Umbrüche, so kulturelle und soziale, gesellschaftliche Umbrüche, die alle unter dem Geist von 68 standen. Und natürlich auch Drogen wurden damit assoziiert. Aber die Sprengkraft hat nicht die Substanz an sich, sondern der gesellschaftliche Umbruch und die Frage, was kommt da, oder was geschieht alles noch, wie weit soll das gehen, was passiert mit unserer Gesellschaft? Das war das Sprengpotenzial. Und wenn man sich jetzt mal versucht zurückzuversetzen in die Leute jener Zeit, dann verstehe ich schon, dass das als gefährliche angeschaut wurde. Und ich meine, Politiker, Politikerinnen werden nicht gewählt, um Risiken einzugehen, sondern um uns vor Risiken zu schützen. Und wenn man findet, okay, dann verbieten wir das Zeug halt, wenn es gefährlich ist. diese intuitive Reaktion, die verstehe ich schon. Ich finde sie falsch, weil ganz viel, wenn man dann länger darüber redet und nachdenkt, spricht viel dagegen. Aber dass man zuerst mal so reagiert, wenn man etwas als Bedrohung wahrnimmt, und das war halt in den frühen 70er Jahren, wurden ganz viel als Bedrohung wahrgenommen. Gab ja auch Krawalle und Demonstrationen. Ja, das verstehe ich schon noch, ist noch nachvollziehbar. Aber es war wirklich ein Bedrohungsgefühl.
Und ich glaube, dass da an diesem Drogenthema auch Dinge verhandelt wurden, die größer waren als das Drogenthema. Also es gab diesen Liberalisierungsschub, der eben vor allem auf die älteren Generationen, die jetzt nicht mehr so veränderungswillig häufig sind, das ist ja auch einfach psychologisch belegt, dass man ab einem gewissen Alter jetzt nicht mehr so Bock hat, dass sich ständig alles ändert. Und diese Generationen mussten mit diesem Liberalisierungsschub umgehen und haben dann eben bei den Themen, wo sie das Gefühl hatten, da kann man was machen, und zwar was Einfaches, was mir einleuchtet, nämlich verbieten, die haben sozusagen sich daran festgehalten und da eine bestimmte Art von Kontrollgewinn auch gefunden, der vielleicht gar nicht so viel mit Drogen zu tun hatte. Das ist auch was ich häufig beobachte. Diese Menschen, die sich sozusagen da so ganz vehement dafür aussprechen, sind häufig Menschen, die ja gar keinen lebensweltlichen Bezug dazu haben, die selber das noch nie probiert haben, die auch niemanden kennen, der darunter leidet, sondern die sozusagen ganz gemütlich bei sich zu Hause auf dem Sofa denken, also ach, ich heute schon wieder keine Droge genommen, ne, wunderbar, mir geht's gut, ich habe alles richtig gemacht. Und denen fällt es natürlich ganz leicht, da zu verurteilen und sozusagen die Liberalisierung sich ein bisschen vom Leib zu halten, indem sie sagen, wir brauchen Drogenverbote, wir müssen das eindämmen. Das ist dann, da kommt auch so ein bisschen diese kalte Kriegsrhetorik mit rein von Eindämmung und sich vom Leibe halten, würde ich sagen.
Jetzt gab es also Repression, also das eine, das hat da angefangen, da hat man dann wirklich den Konsum angefangen zu bestrafen. 1972, der erste Drogentote in der Schweiz, oder? Also eben, das war nicht ein Massenphänomen oder so, da sind nicht die Toten überall rumgelegen. Das war vor allem ein Phänomen in den Köpfen. Was ja dann aber auch kam, war, dass es gab doch auch andere Stimmen, oder schon damals, die versucht haben, das ein bisschen differenzierter zu sehen und die gesagt haben, ja, nur verfolgen und nur bestrafen und nur ins Gefängnis hilft vielleicht auch nicht so. Braucht es auch Prävention? Braucht es doch auch irgendwie wieder Integration in die Gesellschaft? Oder was hat man da versucht? Was hat man da dann ausprobiert? In der Schweiz.
Also wenn man die Debatten der frühen 70er Jahre anschaut, das war wirklich eine Debatte. Es gab viele Konferenzen in jedem Landesteil, in fast allen größeren Städten gab es Konferenzen, da haben sich Fachleute getroffen und über die Drogenthematik gesprochen. Das war wirklich sehr offen. Also da war alles da. Und alle Argumente waren schon da. Wenn man sieht, worüber wir heute sprechen, dann diese Debatten anschaut in den frühen 70er Jahren, ja, Entschuldigung, wir bilden uns ein. Heute, wir hätten die große liberale Drogenpolitik gefunden. Das war damals alles schon da. Es konnte sich einfach nicht durchsetzen. Aber eigentlich im Wesentlichen waren die Argumente hinsichtlich Prävention, hinsichtlich gesundheitlicher Hilfe, hinsichtlich sozialer Unterstützung, sogar Legalisierung war damals schon da. Und es gab auch Ideen, die gesagt haben, ja, es können nicht alle so gut mit diesen Substanzen umgehen, aber die Leute können ja nichts dafür, das ist vielleicht Erziehung oder genetische Disposition, das wusste man damals nicht so genau. Dann müssen wir halt denen die Drogen zugänglich machen, die damit umgehen können und den anderen halt nicht. Also es waren wirklich so ganz viele Lösungsansätze. Das tönt eigentlich noch relativ vernünftig, wenn man das anschaut. Politisch hat sich dann natürlich schon einfach die Abwehr, weil so als Bedrohung wahrgenommen wurde, konnten sich viele Ansätze nicht durchsetzen. Aber das Betäubungsmittelgesetz von 1975 war ja nicht nur ein repressives Gesetz. Das hat ja auch die Therapie quasi institutionalisiert. Und der Grundsatz Therapie statt Strafe, also aufgrund dieses Gesetzes sind dann ganz viele therapeutische Einrichtungen installiert worden, oder? Es gab dann einen richtigen Boom, weil man das plötzlich auch finanzieren konnte, oder? Weil das dann über das Strafrecht finanziert wurde, wenn jemand anstatt ins Gefängnis in eine Therapie gegangen ist. Das war dann im Maßnahmenvollzug. Also es war nicht so ganz eindeutig, und ich wehre mich ein bisschen dagegen, so diese gegen, dass wir da in den 70er Jahren, dass das so eine dunkle Zeit war, in dem man einfach alles verbieten wollte. So war es nicht. Also es waren praktisch alle Argumente schon da. Ich würde vielmehr sagen, wir sind einfach nicht sehr viel weiter heute. Das ist eher mein Argument.
Ein CVPler, Remigius Kaufmann, sagte damals, eben auch in den 70er Jahren, ist denn eigentlich nur der Rauschgiftsüchtige krank, ist nicht vielmehr und in erster Linie die Gesellschaft krank? Also diese große Frage, ist es das Individuum, das frei entscheidet und das dann eben irgendwie krank wird, die Ursache, oder ist es ein größeres gesellschaftliches Problem? Das hat man damals stark diskutiert, oder?
Ja, und das zieht sich bis heute durch. Also das ist wirklich ein roter Faden, ist jetzt die Gesellschaft schuld oder das Individuum, oder? Und jetzt könnten wir alle ihre Meinungen abholen und dann hätten wir wahrscheinlich auch wieder so ein polarisiertes Bild, oder? Weil wenn natürlich eher so eine Vorstellung oder eine persönliche Haltung hat, die sagt, ja, jeder für sich und der Wille ist entscheidend und man muss nur wollen, dann kann man auch und so weiter, dann ist natürlich das Individuum schuld. Wenn man eher sagt, ja, die Strukturen, das soziale Umfeld und so weiter ist auch wichtig, dann ist eher die Gesellschaft schuld. Und über das haben die Fachleute und vor allem auch die Politik wirklich gestritten. Und darüber streitet man sich heute noch. Also wenn es darum geht, ob man Cannabis-Pilotprojekte machen soll in Städten, oder ist immer noch die Frage, ja, sind das jetzt Leute, die selbst entscheiden können, oder sind das arme Opfer, die keinen Willen haben, und zu denen muss man schauen, oder? Und das zieht sich wirklich durch, oder? Diese Frage, ist es die Gesellschaft oder ist es das Individuum, das ist wirklich ein sehr roter Faden bei der Drogendebatte und der hängt sehr stark, also wie man sich positioniert, hängt natürlich sehr stark von der persönlichen Haltung, von moralischen, von politischen Ansichten und darum hat es nie eine Lösung gegeben. Also wir haben heute eigentlich noch keinen Konsens, keinen drogenpolitischen Konsens und das ist einer der Konfliktlinien.
Ich möchte noch ein bisschen auf die Gegenwart kommen, also zusammenfassen kann man vielleicht sagen, Revision Betäubungsmittelgesetz 1975, der Konsum wird illegal. Was ist der Effekt? Der Drogenkonsum nimmt massiv zu, also in den 80er Jahren, 1976 sind es in der Schweiz noch schätzungsweise 4000 Leute, die Drogen intravenös spritzen, 1985 sind es dann 10.000, 3 Jahre später sind es 20.000 bis 30.000, das schätzt man. Also das war ein massiver Anstieg, auch der Anstieg der Drogentoten nahm zu, es kam dann diese Verelendung, diese Bilder, die wir kennen noch vom Platzspitz, von Zürich, diese offene Szene, der Beschaffungsstress, das mit so einem Höhepunkt, wahrscheinlich etwa Mitte der 90er Jahre, oder? Und das hat man aber doch irgendwie in den Griff bekommen. Also wenn Sie sagen, ja, eigentlich diskutieren wir immer noch so über die gleichen Dinge wie Anfang der 70er Jahre, aber dazwischen ist etwas passiert. Was hat dann funktioniert, dass man zumindest das ein bisschen in den Griff bekommen hat? Vielleicht nochmal, Michael Herzig.
Ja, wir sind natürlich zuerst schon in die Katastrophe geschlittert, bevor wir dann ein bisschen innovativer geworden sind. Und das ist tatsächlich so, ich kann nicht genau sagen, weshalb wir in die Katastrophe geschlittert sind, aber ich würde schon sagen, es hat sich so ein fataler, ab 1975 war es wirklich so ein fataler Zirkel, so ein Teufelskreis, den die Politik nicht gewollt hatte. Aber je stärker, dass man die Leute bestraft hat, umso marginalisierter, gesellschaftlich marginalisiert wurden sie und haben dann noch mehr konsumiert und so weiter und so fort. Und das hat natürlich schon, das hat sehr viel dazu beigetragen. Also ich würde sagen, das Prohibitionsregime ab 1975 hat eigentlich das Gegenteil bewegt dessen, was man erreichen wollte. Das war natürlich nicht die Absicht der Politik. Man wollte ja die Bevölkerung vor Drogenkonsum schützen. Aber es ist total in die falsche Richtung gegangen. Aus verschiedenen Gründen, da können wir jetzt nicht auf alle eingehen. Und dann ist die Frage, ja, wie hat man sich wieder aus dieser Affäre herausgezogen? Und ich würde eben sagen, man hat sich eben nur teilweise aus der Affäre gezogen. Wir haben es verpasst, dann wirklich die Politik ganz zu ändern. Wir haben nur versucht, die schlimmsten Auswüchse, insbesondere mit den offenen und sichtbaren Szenen in den Städten, zu überwinden. Das haben wir geschafft mit einem Krisenmanagement. Auf das sind wir heute immer alle stolz, dass es in der Schweiz heroingestützte Behandlung gibt seit 30 Jahren fast, dass es in der Schweiz Drogenkonsumräume gibt seit gleich langer Zeit. Das wird ja immer so hervorgehoben. Das war eigentlich ein Krisenmanagement, das wir dann einfach institutionalisiert haben bis heute. Aber zuerst haben wir natürlich die Krise angerichtet. Und ein Punkt möchte ich hervorheben. Es geht beim Drogenkonsum schon um die Frage, wie darf man leben? Welchen Lebensstil darf man haben? Also warum denken Sie um Himmels Willen in der konservativen Schweiz, warum setzt sich da in den 90er Jahren heroingestützte Behandlung durch? Mit welchen Argumenten? Und da bin ich jetzt nicht ganz neutral, weil ich habe damals, also Ende 90er Jahre, auch an diesem Diskurs teilgenommen und ich habe auch argumentiert. Ja, das Argument war, wir machen aus diesen Drogenabhängigen brave Bürger. Sie können jetzt wieder arbeiten, oder? Trotz des Drogenkonsums. Wir geben ihnen Heroin vom Staat und dann, wie ein Wunder, sind sie wieder arbeitsfähig. Sie sind genauso brave Bürger wie Sie. Und ich übertreibe jetzt, ne? Aber das war eigentlich der Hebel. Und ich war wirklich an vielen Veranstaltungen, an politischen Veranstaltungen, habe diese Politik vertreten, oder? Und es geht schon darum, dass wir entscheiden, welches Verhalten tolerieren wir als Gesellschaft und welches Verhalten tolerieren wir nicht. Und so Innovationen wie die heroingestützte Behandlung konnten sich eben durchsetzen, weil mit dem Argument, ja, dann sind sie wieder sozial integriert, dann sind sie wie Sie und ich. Oder? Dann können sie wieder arbeiten und dann sind sie nicht mehr kriminell. Das war das andere Argument und das konnte man ja empirisch beweisen in Studien, dass tatsächlich die Kriminalität gesunken ist. Aber das war der Hebel, oder? Nicht weil wir so gute Menschen sind, sondern weil wir die bürgerliche Gesellschaft wiederherstellen wollten und das haben wir gemacht. Aber wir sind dann nicht einen Schritt weiter zu einem vollkommen neuen Umgang mit solchen Substanzen, den haben wir dann eben verpasst. Und da ist dann 2004 das Parlament nicht auf den Revisionsvorschlag des Bundesrates eingestiegen, weil man eben, die größte Krise war vorbei und Experimente eingehen mit Legalisieren und so, das dann lieber doch nicht. Der Leidensdruck war nicht mehr so groß und seither ist die Drogenpolitik tiefgefroren in der Schweiz.
Also und das, ja, jetzt kommen wir zu den Schlussworten.
Entschuldigung, wenn ich so lange gesprochen habe.
Nein, ist gut. Das ist die große Frage heute, oder? Und wir sind, Sie haben es angesprochen, so ein bisschen in einem Zwischending, irgendwo auf halber Strecke stehen geblieben, obwohl die Schweiz sehr innovativ war, auch international, glaube ich, damals so eine Vorreiterrolle gespielt hat. Und heute weiß man nicht, ja, was soll man machen? Soll man tatsächlich einfach alles legalisieren? Jetzt gibt es Länder, die damit experimentieren. Ich glaube, Portugal hat den Konsum komplett legalisiert.
Dekriminalisiert,
ja. Wie ist es mit dem Handel? Was passiert denn da? Also wenn man jetzt sagt, es ist einfach alles frei verkäuflich.
Genau, das ist genau der Unterschied. Bei Legalisierung wird die ganze Lieferkette legalisiert. Das heißt, es gibt dann Lizenzsysteme, in denen da angebaut und gehandelt werden darf. Und bei der Dekriminalisierung bleiben die Gesetze im Prinzip in Kraft, werden aber nicht mehr umgesetzt. Das heißt, die Polizei verhaftet die Leute nicht mehr. Und in Portugal, da müssen Sie mich jetzt korrigieren, wenn ich das falsch sage, aber so wie ich es verstanden habe, ist 2001, übrigens unter Guterres, den wir jetzt alle aus einem anderen Amt kennen, hat man sich überlegt, komm, wir machen es mal so, dass wir jetzt nicht mehr das ganze Geld in was investieren, was sowieso nicht funktioniert, nämlich in die Verfolgung der KonsumentInnen, sondern stattdessen ist es jetzt in Portugal so, dass wenn jemand aufgegriffen wird und gerade unter Substanzeinfluss steht, dass diese Person dann nicht eine Strafanzeige bekommt, sondern diese Person kommt vor ein Komitee, vor ein Expertengremium. Und zwar besteht das, so viel ich weiß, aus einem Mediziner, einem Psychologen und einem Sozialarbeiter oder sowas. Und die sprechen dann mit dieser Person und fragen erstmal nach, haben Sie eigentlich ein Problem? Also da wird tatsächlich im persönlichen Gespräch geklärt, gibt es hier ein substanzielles, ein lebensveränderndes oder lebensbeeinträchtigendes Drogenproblem? Wenn ja, wie können wir Ihnen helfen? Wenn nein, auf Wiedersehen, lassen Sie sich beim nächsten Mal bitte nicht erwischen. Und diese Hilfe ist dann substanziell. Also da geht es dann nicht darum, dass die mal 2 Wochen irgendwo in irgendeine Kur gehen, sondern die Leute sind wirklich langfristig in guten Programmen und kriegen auch danach eben Hilfe dabei, sich also sozusagen in einen neuen Kontext wieder zu integrieren. Und es wird, so viel ich das verstanden habe, auch der Lohn für die erste Arbeitsstelle gezahlt für eine gewisse Zeit, die diese Person dann antritt. Das heißt, da wird ganz anders vom Betroffenen her gedacht.
Ich habe noch eine Anekdote zu Portugal, darf ich?
Ja, ja.
Also Ende 90er Jahre, 2000, weiß nicht mehr genau, war eine portugiesische Delegation in Zürich. Der Bürgermeister von Lissabon plus diverse Parlamentarier aus dem nationalen Parlament. Und die haben sich unser System hier angeschaut. Die hatten wirklich auch ein massives Drogenproblem in dieser Zeit in Portugal. Und ich habe ihnen wirklich alles gezeigt in Zürich, dieser Delegation. Ich bin in alle Einrichtungen gegangen, heroingestützte Behandlung, Gassenzimmer, also Konsumräume, unsere Präventionseinrichtungen, alles, alles, alles. Und irgendeinmal hat sich der Suarez, hieß der, glaube ich, der Bürgermeister, hat gesagt, welche Megalomanie, also so im Stil von, die spinnen ja, die Schweizer, was die sich da leisten, oder? Und er hat eigentlich gesagt, Entschuldigung, aber wir haben das Geld nicht, um ein solches System aufzuziehen. Und dann sind sie nach Hause gegangen und haben strafbefreit, weil das ist nicht zuletzt auch billiger. Und ich sehe den immer noch vor mir, wie der so in dieser Einrichtung stand und sich an den Kopf, und welche Megalomanie. Und das habe ich verstanden, das Wort Megalomanie. Und den Rest habe ich nicht verstanden. Aber das war, und ich finde, ja, sie haben es besser gemacht als wir. Vielleicht waren wir zu träge, weil wir zu reich sind. Aber sie sind einen Schritt weiter gegangen, ja, finde ich schon.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Ich möchte gern die Runde öffnen, damit Sie Fragen stellen können. Ich hätte natürlich auch noch Fragen. Die große Frage steht im Raum, oder? Öffnen, wie viel, was ist dann mit dem Jugendschutz? Geht das? Wie viel darf man dem Individuum zutrauen? Wo soll man doch Grenzen setzen? Wie schafft man es, von den Betroffenen her zu denken und nicht von unseren moralischen Vorstellungen, die wir im Kopf haben? Dann beginnen wir gleich hier links.
Ja, ich hätte mal eine Frage zu den historischen Zusammenhängen. Wir haben jetzt die gängigen Substanzen so abgehandelt, die gesellschaftsrelevanten. Aber wo sind denn historisch die psychoaktiven Substanzen wie LSD oder Psilocybin und sowas? Wo sind die historisch einzuordnen?
Genau, also psychoaktive Substanzen ist der Überbegriff für alles, was irgendwie eingreift. Das heißt, psychoaktive Substanzen wären all die, also auch Alkohol, Nikotin, alles, was wir besprochen haben, Schokolade, Nikotin, Koffein. Aber was Sie meinen, sind die psychedelischen Drogen. Das heißt, das sind die, die man auch manchmal halluzinogene Drogen nennt. Das historisch einzuordnen ist schwierig, da ist erstmal das, was wir als Magic Mushrooms vielleicht kennen, das Psilocybin. Das ist in Mexiko, weiß ich nicht, wie viele Jahrhunderte schon konsumiert worden unter bestimmten Umständen. Kommt in den Westen dann vor allem mit der Hippie-Bewegung, wird sowieso sowohl Psilocybin als auch der Mescalin-Kaktus, als auch die auch LSD. Also LSD wird, glaube ich, 45 erfunden. Von einem Schweizer, der dann auf dem Fahrrad sich wundert auf dem Heimweg.
Albert Hoffmann.
Genau, also die psychedelischen Drogen sind neben Cannabis die Hauptsubstanzen, die von der Hippie-Bewegung und in diesem ganzen Prozesszusammenhang verwendet werden. Das ist auch deswegen relevant, weil Cannabis ist vor allem als Protestinstrument verwendet worden und die psychedelischen Drogen waren tatsächlich auch mehr als nur Protest. Die waren tatsächlich auch eine Lösung. Also es ging ja auch in dieser Bewegung tatsächlich darum, neue Lebensentwürfe zu testen. Und da war die Idee von bestimmten Akteuren, der bekannteste darunter ist Timothy Leary, der eben gesagt hat, das ist euer Weg. Damit könnt ihr euch befreien von all den Zwängen und von dem Konformitätsdruck und von dem ganzen Druck, der auf euch lastet in unserer kapitalistischen Gesellschaft, indem ihr sozusagen nach innen geht und eure inneren Türen öffnet und über diese psychedelischen Drogen ein neues Bewusstsein findet. Er war da mit Aldous Huxley, den kennen Sie vielleicht als Schriftsteller, einigermaßen einig, dass es möglich sein könnte, sozusagen kollektiv das Bewusstsein der Gesellschaft zu verändern und zu erweitern durch diese Drogen. Und das hatte so ein bisschen schwierige Nebenwirkungen. Und zwar hat es, glaube ich, für viele, wenn sie sozusagen unter den richtigen Settings mit der richtigen Begleitung diese Experimente gemacht haben, hat das teilweise solche Effekte gehabt. Wenn das aber eben auf großen Partys einfach ausgegeben wird und das nicht in kontrollierten Settings genommen wird, dann kann das eben auch sehr beängstigende Zustände auslösen, was dann nicht für alle besonders heilend vielleicht gewesen ist.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, mit diesen Microdose, das ist jetzt gerade ein Beispiel dafür, dass es auch wieder switchen kann, oder? Es ist zuerst eine Droge, es wird im Moment als Medikament, ist es wieder so in der Experimentierphase, glaube ich.
Genau, das ist auch eine der Substanzen, die sozusagen den Rückweg aus dem Korb antritt. Eben in Kombination, also einmal das Microdosing, das ist ja mehr so ein Lifestyle-Ding, aber es gibt eben auch Therapie.
Nicht so Mikro.
Ja, je nachdem, genau. Aber es gibt ja jetzt auch tatsächlich Versuchsreihen und erste Ergebnisse auch von Versuchsreihen, wo mit psychedelischen Substanzen Therapieformen beschleunigt oder verstärkt werden sollen. Und das ist im Prinzip ganz witzig, weil das ist genau das Gleiche, was Leary angefangen hat zu erforschen in den 50er Jahren. Und dann wurde aber eben durch diese ganze Prohibitionswelle, wurde das einfach abgeschnitten. Und dann hat man einfach nicht mehr weiter geforscht. Also es wurden tatsächlich ganz aktiv die ganzen Substanzen eingesammelt aus den ganzen Universitäten. Die Forscher mussten alle ihre Projekte abbrechen, haben ihr Geld nicht mehr gekriegt. Und dann war einfach jahrzehntelang hat man einfach nicht mehr daran forschen dürfen, was diese Substanzen uns vielleicht bringen können, genau wie bei Cannabis. Und einfach die alles zugemacht, Augen zu, Ohren zu, nicht mehr drüber nachgedacht und einfach verboten.
Ja, man sieht sehr schön da auch, dass es eben gesellschaftsspezifisch ist, dass es kulturell kodiert ist, dass nicht alle Gesellschaften alle Drogen nehmen, aber dass es vermutlich nie eine Gesellschaft gegeben hat, die keine Drogen konsumiert hätte. Gibt es weitere Fragen?
Vielen Dank für die spannende Podiumsdiskussion. Ich habe eine Frage zu der Politik der Schweiz. Aus dem Beschluss des Bundesrates 1975, diese Drogen zu verbieten. Also ging es dabei wirklich also nur darum, der 68er-Bewegung einen Riegel vorzuschieben und hatte man ein bisschen Angst vor dem Ungewissen? Oder war das auch gesundheitliche Aspekte, also es sollte den Leuten gesundheitlich besser gehen, vielleicht auch Störefriede, also was war da alles im Beschluss vom Bundesrat als Argumente vertreten?
Ja, Michael. Ja,
also das ist eigentlich nicht so ein unvernünftiges Gesetz, das von 1975 und das Parlament damals beschlossen hat. Natürlich, ich finde es falsch, einen Drogenkonsum zu verbieten, hätte ich damals nicht gemacht. Trotzdem, wenn man das Gesetz anschaut, es ist nicht so, dass wir das jetzt das quasi wie ein, wir müssen jetzt einfach alle bestrafen und wegschließen, sondern das war durchaus, hatte durchaus Raum für Hilfe. Also der Grundsatz Therapie statt Strafe wurde auch eingeführt. Dann auch im Nachgang, zum Beispiel hat man Methadonbehandlungen. In der Schweiz hat man damals schon mit Methadon behandelt. Das war in Deutschland beispielsweise noch verboten. Man hat dann auch die Methadonbehandlungen reguliert. Das konnten alle Kantone machen. Das war dann, hat man dann halt ein bisschen schweizerisch gehandhabt. Dann hat, glaube ich, 26 verschiedene Gesetze für Methadon. Aber immerhin, man hat schon eigentlich den Gesundheitszustand der Leute, die Drogen konsumiert haben, verbessern wollen. Also das war nicht nur so ein Abwehrgesetz. Das wäre vollkommen falsche Interpretation. Ich wollte damit nur die gesellschaftspolitische Diskussion, die war so extrem aufgeladen. Also wenn man das heute liest, das war wirklich fast ein Kulturkampf. Aber das, was das Parlament dann beschlossen hat, das war ja auch ein Prozess mit Kommissionen, da waren auch Fachleute involviert und so. Das war nicht so ein politischer Schnellschuss. Das war eigentlich noch ganz vernünftig. Es ist dann, der Schuss ist trotzdem nach hinten losgegangen. Aber man wollte eigentlich schon etwas Gutes tun.
Oder? Jetzt hatten wir eine Frage bei der Frau da links im
Danke. Ich hätte gerne eine Frage gestellt zu Zusammenhang, auch diesem historischen Zusammenhang von Drogen und Kriegsfinanzierung. Weil wir haben ja darüber gesprochen, eben dieser Höhepunkt in den 90er Jahren. In den 90er Jahren waren auch die Jugoslawienkriege. Die Busse sind angekommen und gegenüber war gerade der Platzspitz. Also man musste Kriege irgendwie finanzieren und das ist ja auch ein Thema in Afghanistan. Wie konnten die Talibans diesen Krieg so lange gegen Amerika finanzieren? Sieht man, also das ist alles wahrscheinlich ein bisschen undurchsichtig, aber sieht man sozusagen auch am Schweizer, in der Schweizer Szene so diese Schwankungen und der aktuellen Kriegsfinanzierung oder Debatten oder so? Und das wäre ja jetzt spannend, jetzt wo Afghanistan diese also Situation so verschieden ist, wie sich das vielleicht auch auswirkt.
Ich kann es Ihnen einfach nicht beweisen. Das ist jetzt wirklich nur meine Erfahrung, meine eigene Erfahrung. Wir haben häufig darüber diskutiert. Also grundsätzlich haben wir nie Schwankungen erlebt. Also es war immer genug Stoff da. Also von allem, trotz aller Repression, trotz allen Kriegen. Ich kann mich wirklich nur an eine Phase erinnern, als Heroin in Zürich knapp war. Und das war, als die Taliban zum ersten Mal in Afghanistan an die Macht gekommen sind, ist der Stoff in Zürich knapp geworden für eine kurze Zeit, hat sich dann aber schnell wieder eingependelt. Normalerweise merkt man das eigentlich nicht, auch Corona nicht. Oder wurde untersucht, es hat wirklich absolut keinen Einbruch des Angebots gegeben während Corona. Sie dürfen die organisierte Kriminalität ja nicht unterschätzen. Die sind gut organisiert, die wissen, was sie tun. Ich habe das eigentlich nie erlebt, dass es Stoffknappheit, das geht so hoch und runter und Qualität ist dann mal anders. Aber auch wenn die Polizei irgendwelche Rekordfunde gemacht hat, irgendwann haben sie in Zürich mal einen ganzen Lastwagen voll Kokain erwischt, haben wir nicht gemerkt.
Da muss man sich, glaube ich, auch diesen globalen Drogenmarkt ein bisschen größer und flexibler vorstellen, als das jetzt in der Frage so ein bisschen anklang. Also es handelt sich da nicht um 3-4 Fabriken, die irgendwie in einem Land sind oder 3-4 Felder oder eine bestimmte Anzahl, sondern das konnte ich eigentlich ganz gut zeigen in meiner Doktorarbeit, dass die Welt ist deutlich weniger beherrscht, als wir uns vorstellen, wenn wir so eine politische Weltkarte angucken. Es gibt auf der Welt sehr viele, sehr große Gebiete, die nicht staatlich beherrscht und beherrschbar sind. Und sobald irgendwo aus irgendeinem Grund die Produktion zurückgeht, geht sie irgendwo anders hoch. Ich kann das im Goldenen Dreieck, kann ich es ganz, ganz schön zeigen. Das Goldene Dreieck ist eine Bergregion zwischen Laos und Nordthailand und Burma. Da gelingt es tatsächlich in Thailand in den 70er Jahren durch Crop Substitution, also durch die Ersetzung von Opiumanbau durch Kaffee, Tabak, andere Feldfrüchte, gelingt es ganz gut, den Opiumanbau einzudämmen. Und der geht wirklich dann massiv zurück innerhalb von ungefähr 15 Jahren. Und was passiert? Er wird einfach über die Grenze nach Burma, wo eben keine sinnvolle und wirksame Opiumpolitik gefahren wird, verschoben. Und dann, das verschiebt sich sozusagen, also nicht die Leute gehen darüber, sondern auf der einen Seite der Grenze hören Leute auf mit dem Anbau und auf der anderen Seite der Grenze fangen Leute an. Das liegt daran, dass dieser Markt eben nicht nur durch das Angebot gesteuert wird, sondern vor allem auch durch die Nachfrage. Solange eine Nachfrage da ist, sind die Preise hoch. Und solange die Preise hoch sind, gibt es irgendwo in dieser großen Welt voller unbeherrschter Zwischenräume Leute, die daran Geld verdienen wollen und die auch bereit sind, die Risiken einzugehen oder die auch keine großen Risiken damit eingehen vielleicht und deren Elend vielleicht auch so groß ist, dass sie gar keine andere Wahl haben, als mit Drogen ihr Geld zu verdienen. Solange wir eben dieses Prohibitionssystem haben und die Preise dadurch künstlich so hoch halten, wird das so bleiben. Und solange werden auch entlang dieser Lieferketten wird diese Gewalt bleiben, die wir aus Mexiko und Afghanistan eben kennen.
Es wäre ein Riesenthema. Ich habe es ein bisschen ausgespart, weil wir darüber nochmal ein stündiges Podium mindestens machen könnten. Diese globalen Drogenmärkte, wie sie funktionieren, die mafiösen Strukturen, die Preisbildung und so weiter. Aber Sie haben vielleicht noch andere Fragen.
Guten Abend. Vielen Dank für dieses äußerst interessante Thema. Ich hätte eine Frage über Suchthilfe in der Schweiz. Können Sie bitte sagen, wie viele Personen benutzen das und wie viel Prozent von dieser Population sind arbeitsfähig?
Also ich kann Ihnen die Zahlen so nicht sagen, die ganze Schweiz, die weiß ich nicht auswendig, da müsste ich jetzt nicht nachschauen. Was ich Ihnen sagen kann, der Prozentsatz an Leuten, die in den ganz niederschwelligen Einrichtungen sind, also das wären dann in der Stadt Zürich Kontakt- und Anlaufstellen, wo man illegale Drogen, also man kauft die Drogen illegalerweise bei einem Dealer und dann kann man sie dort unter Aufsicht konsumieren. Das ist eigentlich das Niederschwelligste. Das heißt, es sind eigentlich die sozial marginalisiertesten Menschen, die in den Kontakt- und Anlaufstellen verkehren. Da haben wir mal eine Befragung gemacht, ist aber auch schon jetzt vor 10 Jahren oder so oder länger, 12 mindestens, weil wir wissen wollten, was die soziale Situation ist. Und das waren etwa 500 Menschen damals, ungefähr plus minus. Und da war die Obdachlosigkeit extrem gering. Die war vielleicht bei 5% oder so beispielsweise. Also die meisten hatten eine Wohnung, das war häufig eine betreute Wohnung, das war nicht immer selbstständiges Wohnen auf dem freien Wohnungsmarkt. Und doch fast 50% haben mindestens ab und zu im ersten Arbeitsmarkt gearbeitet. Wenn man dann noch den ergänzenden Arbeitsmarkt, also Integration, soziale Integration, Sozialhilfe finanziert anschaut, steigt es dann. Aber also, es ist etwa dasselbe bei den Alkoholikern. Und es unterscheidet sich jetzt nicht wahnsinnig stark, ob wir von illegalen Drogen sprechen oder von sozial marginalisierten Alkoholikern. Wir haben auch eine Einrichtung für Alkoholiker, die etwa in derselben Lebenssituation sind, aber einfach Alkohol trinken. Es ist etwa dieselbe Situation.
Danke. Jetzt hatten wir da oben, ganz oben noch.
Vielen Dank. Ich hätte gerne eine Anmerkung gemacht. Ist das auch okay? Frau Haller, Sie haben gefragt nach der Definition der Droge. Und ich musste an das Betäubungsmittelgesetz denken, weil dort sind Drogen als psychotropen Substanzen definiert. Und psychotrop ist das Synonym für psychoaktiv. Und Frau Barob hat gesagt, psychoaktiv ist der Überbegriff aller Substanzen, die einen Einfluss haben auf die Wahrnehmung. Und mit dem möchte ich eigentlich sagen, dass wir in der Schweiz eine extreme Unkohärenz haben in der Rechtsprechung und in der Rechtsetzung, weil unter psychoaktiven Substanzen könnten wir ganz viel in diesen verbotenen Korb reinschieben. Substanzen, die viel gefährlich sind, als Heroin zum Beispiel, die heute legal erhältlich sind. Und andere Substanzen, die verboten sind und vielleicht gar nicht abhängig machen, aber dennoch im Betäubungsmittelgesetz geregelt sind. Aber das ist sehr historisch gewachsen. Ich finde, Sie haben das extrem gut ausgeführt heute. Und es braucht auch einen gesellschaftlichen Diskurs und Wandel, damit wir als Gesellschaft bereit sind, diesen Diskurs zu führen. Heben wir das Betäubungsmittelgesetz auf oder nicht? Und wir sehen es auch beim Gericht. Erst 2019 hat das Bundesgericht entschieden, dass Sucht eine Erkrankung ist. Vorher hat die Fachwelt immer darüber debattiert, aber es war gar nie als eine Erkrankung anerkannt. Also wir haben noch einen sehr langen, weiten Weg zu gehen. Und Herr Herzig hat es schön ausgeführt, wir haben sehr viel Innovation in der Schweiz aufgrund der Prohibition entwickelt. Und ich denke, es braucht noch mehr Wille von der Gesellschaft, dass wir uns dort weiter bewegen können. Vielen Dank.
Ein Kommentar, den man aber vielleicht mit einem Kommentar beantworten kann.
Ja, ich spiele noch mal die Karte des alten Mannes, weil ich kann mich noch daran erinnern, als das Bundesamt für Sozialversicherung definiert hat, dass Sucht keine Invalidität begründet, dass die Invalidenversicherung nicht zahlen muss für Sucht. Das war 1999. Ich habe bis 1998 im Bundesamt für Sozialversicherung gearbeitet. Und ich sage das, weil das Bundesgericht 2017 das Beschluss entschieden hat, dass Sucht jetzt wieder eine Invalidität begründet. Das heißt, dass die Invalidenversicherung zuständig war. Ist. Das heißt, vor 1999 war die Invalidenversicherung auch zuständig. Und als ich im Bundesrat, im BSV gearbeitet habe, das ist kein Freudscher. Also als ich im BSV gearbeitet habe, da war ein netter Mensch, der war in der Invalidenversicherung für die Sucht zuständig und der ist pensioniert worden. ungefähr Ende 90er Jahren und dann ist ein neuer Mensch zuständig gewesen. Gleichzeitig ist der Kostendruck gestiegen auf die Invalidenversicherung damals. Sie mögen sich vielleicht noch erinnern. Es war eine große Debatte Ende 90er und frühen Nuller Jahre. Und dann hat das BSV entschieden, Sucht nicht mehr anzuerkennen als eine invaliditätsbegründende Erkrankung. In einem Kreisschreiben, das war kein politischer Entscheid, das war kein gerichtlicher Entscheid, das war ein rein administrativer Entscheid. Der hat Bestand gehabt, bis endlich jemand den Rechtsweg beschritten hat und dann vor Bundesgericht noch Recht bekommen hat. Das hat mit dem Suchtbegriff überhaupt gar nichts zu tun. Das war einfach eine reine Sparübung des Bundesamts für Sozialversicherung, die dann noch verwaltungsinterne Logik, ein Mensch geht, ein neuer kommt, neue Strategie. So war das. Ich kann mich noch erinnern.
Ich mache es ganz kurz. Ich finde, dass das stimmt. Es ist da noch viel zu tun, aber ich finde, es macht mir sehr viel Mut, wie viele Menschen inzwischen bereit sind, sich das anzuhören und sich da tatsächlich nochmal offen Gedanken drüber zu machen. Und mich überrascht auch, wie offen im Moment die Stimmung ist. Also ich kann es ja vor allem für Deutschland sagen, wo jetzt im vergangenen Herbst die Legalisierung von Cannabis angekündigt worden ist. Und ehrlich gesagt war die Empörung, hielt sich unglaublich in Grenzen. Also es ist fast Konsens geworden, dass der War on Drugs gescheitert ist. Da kann man jetzt nirgendwo mehr einen Blumentopf mitgewinnen, wenn man das irgendwie verkündet. Und die Menschen sind deutlich offener, als ich erwartet hätte, dafür neu darüber nachzudenken und sich wirklich Argumente anzuhören. Und das gibt mir Hoffnung, weil wir immerhin doch eine Demokratie, also in Demokratien leben, in denen genau dieses Bauchgefühl zählt. Und sobald sie alle signalisieren, dass es was ist, worüber sie gerne offen nachdenken wollen, ist es auch was Parteien sich trauen, auf ihre Programme zu setzen. Und dann wird es was auch verändert werden kann.
Wir hätten Zeit für eine allerletzte Frage.
Sie haben ja viel in der Vergangenheit gesprochen und auch über Drogen, die am Ende der Fahnenstange sind, oder? Aber wenn ich mir jetzt meine Generation so angucke, ich komme aus Berlin und ich arbeite im Zürcher Nachtleben nebenbei. Und über Kokainkonsum oder Graskonsum zu reden, das ist so, als ob man sich zum Kaffeeklatsch trifft. Also wirklich, es ist ja so sehr langfähig, diese Drogen zu... Und es ist auch nicht mal mehr negativ behaftet, vom Banker über die Krankenschwester, wenn man sich Reportagen anschaut. Die Drogendealer in Berlin können sich die Leute aussuchen, die sie beliefern wollen. Ist das unterm Radar, weil diese Menschen von Montag bis Freitag ihrer Arbeit nachgehen, Steuern zahlen und Wochenendkonsumenten sind, so schön nennt man es manchmal in Reportagen. Das ist ja nicht so offensichtlich. Also es ist ja wirklich generationsübergreifend, was da an den, ich sag mal so, von den illegalen Drogen, von den besser gesehenen. Ne? Also ich glaube, der Kokainkonsument denkt sich, oh Gott, ja, der Heroin nimmt, der spritzt das gleich, oder? Aber so dieses, die Partydrogen auch, ob nun Ecstasy oder G oder was auch immer, ja, das ist so salonfähig, darüber zu reden, und es macht sich auch keiner einen Hehl draus, oder? Also du bist irgendwo, du wirst nach drei Sätzen drauf angesprochen. Also es ist eben nicht nur dieses ganz krasse, gleich irgendwie der Vaterstaat muss dafür zahlen für Heroinabhängige. Es ist ja wirklich auch einfach, wie sieht die Politik eben das heutzutage mit dieser Generation, die das auch gar nicht mehr interessiert. Also wirklich, ich meine, ich komme aus Berlin, wenn da 8 Leute aus einem Klo kommen, weißt du genau, was los war, und es interessiert auch keinen.
Drogen, ja. Heute ja. Salonfähig, also, mitten in der Gesellschaft angekommen?
Ja, sind sie schon. Es ist wieder, also ich kann das bestätigen, in jeder Klasse, ich unterrichte Sucht im Bachelor Soziale Arbeit in Zürich, das sind jeweils 120 Leute in jeder Klasse. Ich mache immer eine Befragung, wer hat was schon konsumiert. Natürlich anonym. Wenn Sie 120 Leute, tertiäre Bildung, zwischen früher 20, Mitte 30 befragen, dann gibt es nichts, was nicht schon einmal konsumiert worden ist. Absolut keine Droge. Ich muss es manchmal nachschlagen. Weil ich nicht weiß, was jetzt das schon wieder ist. Und das, die Frage ist, wie interpretieren wir das? Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Mein Schluss ist, es zeigt uns eigentlich, dass der dominierende Konsum ist mal Experimentierkonsum, gelegentlicher Konsum. Weil das zeigt mir die Klasse, wenn ich dann frage, wer hat im letzten Monat konsumiert, dann macht es so, oder? Aber wenn ich frage, wer hat schon mal in seinem Leben konsumiert, ist es da. Das heißt, ich schließe daraus, die meisten Leute konsumieren experimentierfreudig, aber nicht so oft. Oder? Das ist mal eine Interpretation, das ist eigentlich eine gute Interpretation. Dann gibt es natürlich auch Leute, die konsumieren etwas mehr, als ich jetzt empfehlen würde. Aber auch die kriegen nicht sofort Probleme, die sind nicht sofort, verlieren sie den Job, brechen das Studium ab und sind obdachlos. Auch das ist eigentlich eine gute Nachricht. Also die Frage ist, wie interpretieren wir diese Situation? Das ist schon ein Fakt. Wir haben eine hohe Präsenz von Drogen und vor allem junge Leute bis 30, 35 probieren eigentlich sehr viel aus. Ich finde, es zeigt uns eigentlich, dass man einigermaßen vernünftig mit diesem Zeug umgehen kann. Das ist mein Schluss. Aber man kann es natürlich auch skandalisieren und sagen, es ist ganz schlimm, es darf nicht sein. Die Frage ist immer, wie interpretiert man das?
Nehmen wir doch noch eine letzte Frage, die sich da ergeben hat.
Wie Sie hören, spreche ich Deutsch. Ich möchte aber trotzdem etwas über die Schweiz sagen, was vielleicht von Interesse sein könnte. Wir wissen ja, dass überall auf der Welt, und zwar nicht nur ein bisschen geforscht, sondern in den Vereinigten Staaten bereits in Phase 3 sich das MDMA als Medikament befindet. Es gibt zurzeit auf Netflix einen Film von Michael Pollan, der sehenswert ist. Da wird unter anderem spricht hier ein Schweizer Professor, Professor Scholkmann und der Peter Gasser von der SEPT, Schweizerischen Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie. Und nun kommt das Wichtigste. Also die Substanzen Psilocybin, LSD, MDMA und auch das Ayahuasca sind alle sehr in der Forschung. Und hier in der Schweiz gibt es eine Einrichtung von dieser Schweizerischen Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie, die heißt Compassionate Use. Und schwerst traumatisierte Klienten, Patienten, sagt man unter Ärzten, ich bin auch Ärztin und Psychotherapeutin, die können in der Tat, wenn sie eine posttraumatische Belastungsstörung aufweisen können, ist ein bisschen hässlich gesagt, oder eine komplex traumatisierte Belastungsstörung, dann können sie sich über ihren Psychiater oder über andere Wissensquellen dort anmelden. Dann guckt sich der Psychiater, der diese Bewilligung für diese Therapie hat, diesen Menschen an und dann wird ein Verfahren eingeleitet, das geht ans Bundesgesundheitsamt und dann wird der Fall einer Ethikkommission vorgestellt und dann kann eine Therapie beginnen, die wird beantragt entweder für MDMA alleine oder im Nachgang sind so viele Sitzungen wie es werden so viele Sitzungen wie es nötig hat bewilligt. Es kann auch eine Substanzveränderung beantragt werden und so weiter. Das wird alles sehr genau protokolliert. Und die Schweiz ist hier wirklich von all den vielen Ländern, die ich kenne, ganz besonders im Vormarsch.
Also das war jetzt nochmal ein Kommentar. Lassen wir das stehen. Ja, die Experimente gehen weiter, auch im Labor und auch in der Therapie, nicht nur zu Hause auf dem Sofa. Ich freue mich sehr, sind Sie so zahlreich erschienen zu diesem Abend. Kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.